Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, aktive User-Generierung. Heute habe ich den Daniel hier von Nano Influence. Wird eine mega geile Serie heute. Ja, Daniel, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, klar, gerne. Ich freue mich sehr über die Einladung, danke. Ich bin einer von drei Gründern und Geschäftsführer von einem Startup aus Wien. Wir sind letzten August gelauncht, hatten davor allerdings auch schon eine Agentur. Also der Prozess war quasi, dass wir das Startup aus der Agentur rausgebracht haben und jetzt läuft das Startup zum Glück so gut, dass wir gesagt haben, wir lassen die Agentur Agentur sein und fokussieren uns voll auf Startup. Was wir machen ist im Prinzip, wir verbinden ganz normale Leute mit Unternehmen, um authentische Werbung zu generieren. Das heißt, wenn diese Leute, nennen wir Nanos, Kurzfassung für Nano-Influencer, das kann man sich im Normalfall so vorstellen, wir haben mehrere hundert Kooperationspartner in unserer App und Nano-Influencer können sich in unserer App bei diesen bewerben, beispielsweise um ein gratis T-Shirt zu bekommen und machen dann im Gegenzug dafür entweder Stories oder Feed-Posting auf Instagram und bald auch auf TikTok. Und das Tolle an dem Konzept ist, dass kein Geld zwischen den beiden Parteien fließt, sondern eben nur das Produkt. Deswegen machen die Leute das wirklich aus Überzeugung. Und weil stell dir vor, du würdest für, das wäre eine Kampagne von Coca-Cola gelistet und die schmeckt kein Coca-Cola. Dann würdest du ja das nicht mitmachen. Wenn es jetzt aber heißt, gut, du kriegst da dein Tray Coca-Cola, aber noch 50 Euro on top, dann wäre es vielleicht was anderes. Und dadurch, dass die Leute wirklich nur bei Dingen mitmachen, für die sie sich wirklich interessieren, ist die Werbung extrem authentisch. Und ich mag jetzt gar nicht zu sehr abschweifen. Das hat natürlich ganz viele Vorteile, die dann bis hin eben zu einem höheren ROI gehen am Ende des Tages. Ja, und die letzten, wie lange? Ich glaube, acht, neun Monate waren super spannend, großartige Zeit. Und ja, freue mich heute auf den Podcast.
Mega, mega. Also vor allem, also dass da kein Austausch, also monetärer Austausch ist, sondern dass einfach Produkt gegen, ich sag mal jetzt Werbung. Also so habe ich das auf dem Markt eigentlich fast gar nicht gesehen. Das heißt, die Nano-Influencer selber, was für eine Größe haben die genau?
95% unserer User haben zwischen 500 und 5000 Follower. Genau. Also es sind wirklich nur ganz normale Leute, die sind uns auch wichtig. Die dann tatsächlich nur als Freunde oder wenn jemand 5000 Follower hat, dann können sie sich Freunde sein, im Zweifelsfall erweiterter Bekanntenkreis wahrgenommen wird. Und tatsächlich lehnen wir kriegen auch oft Bewerbungen von größeren Usern, die lehnen wir ab, weil wir haben quasi pro Person, die unsere App nutzen will, haben wir auch ein Screening. Und wir lehnen tatsächlich 50% aller Leute ab, die unsere App nutzen wollen, weil wir eben, also das checken wir auf Fake Follower, auf einige Metrics, die werden zuerst per Software überprüft und dann haben wir sogar nochmal manuell bei jemandem bei uns im Team, der da drüber schaut, um zu checken, ob die allgemeine, ob allgemein eine Brand Safety gewährleistet werden kann. Also ob die Leute jetzt nicht radikal sind oder extrem freizügig. Genau.
Und ich sag mal, ich bin jetzt Unternehmen XY, habe ein richtig cooles Produkt und möchte das jetzt auf eurer Plattform bewerben. Wie sieht dann wirklich der Prozess aus? Habe ich da irgendwie eine Begrenzung an Nano-Influencern, die ich irgendwie, mit denen ich irgendwie in Kontakt treten darf? Oder sky's the limit?
Sky's the limit. Also wir wollen natürlich, also unser Ziel ist natürlich, je mehr, desto besser. Das liegt auch an unserem Geschäftsmodell. Wir haben uns es zum Ziel genommen, quasi von dem intransparenten Agenturmodell wegzugehen und hin zu den großen Playern zu gehen. Also wir haben uns Google, Facebook und deren Ad Managers als Vorbild genommen. Das bedeutet, du kannst bei uns über ein Self-Service-Tool auch um 3 Uhr in der Früh in der Unterhose eine Kampagne erstellen und sagen, passt, ab morgen brauche ich Nano-Influencer und du wirst auch morgen schon welche haben. Also es geht bei uns fast in Echtzeit sozusagen. Und verrechnen tun wir nur anhand der Ergebnisse. Das heißt, das sind bei uns 3 Cent pro Like, 3 Cent pro View und 11 Cent pro Like derzeit. Das bedeutet, wenn du dann sozusagen 1000 Bios kriegst, würdest du 30 Euro zahlen. Und dementsprechend wollen wir natürlich immer möglichst viele Teilnehmer bei Kampagnen haben, weil das in unserem Interesse ist. Weil wir keine Abos haben, sondern je mehr, desto besser für uns als Company. Genau.
Okay, verstehe. Und die Demografie an Nano-Influencern, ist das breit gestreut oder sind das eher junge Nano-Influencer, die ihr auf eurer Plattform habt?
Die Kernzielgruppe ist zwischen 18 und 25, also wir sollen schon sagen, ja, jung. Und erweitert ist es zwischen 16 und 30. Also es sind vor allem eben junge Erwachsene, Studenten, für die das System in Frage kommt, die vor allem dann auch Social Media affin sein müssen. Genau.
Du hast gerade was eigentlich sehr Interessantes angesprochen, das heißt, du hast den Bezug zur Agentur früher, jetzt ich glaube zwei oder drei Mal schon hergestellt. Kannst du mir mal ein bisschen mehr erläutern, wie war denn deine Vergangenheit im Agenturleben? Was hast du denn da genau gemacht und wie kam es dann wirklich, dass ihr dann Nano Influence gegründet habt?
Okay. Dann hole ich sogar noch einen Schritt weiter aus. Und zwar war es so, nach der Schule habe ich mir überlegt, gut, was mache ich jetzt? Und damals, es war ganz klar, ich wollte selbstständig sein. Beide Eltern waren selbstständig. So, aber damals konnte ich nur tatsächlich Computer spielen und fortgehen. Also jetzt war die Frage, werde ich jetzt E-Sportler oder mache ich mein erstes Event? Und dann ist es das erste Event geworden. Und das hat recht gut funktioniert. Das hat dann innerhalb von einem Jahr, Wien als Homebase natürlich, habe ich mit damals einfach einem Freund gemeinsam sehr, sehr viele Events veranstaltet. Das dann wirklich, wir haben uns, unsere erste Veranstaltung war in irgendeinem wirklich ganz kleinen Club in Wien, absoluter Dreckschuppen sozusagen, bis hin zu genau ein Jahr später, es war quasi von Halloween zu Halloween, hatten wir die Wiener Stadthalle gemietet. Und der Grund für unseren schnellen Erfolg war, dass wir auf viele kleine Leute vertraut haben, oder damals waren es de facto Gäste, kleine Leute ist das falsche Wort, die gratis Eintritt bekommen haben bei uns, im Zweifelsfall vielleicht noch einen Drink dazu, und dafür Werbung für uns auf Social Media gemacht haben. Und wir waren damals quasi absolute Newcomer und wir haben damit die ganze Partyszene in Wien sozusagen durchgerüttelt. Und dann habe ich mich wiederum mit einem anderen Freund zusammengesetzt und wir haben uns gedacht, gut, wenn das jetzt so gut für Partys funktioniert, dann könnte es ja auch für andere Branchen funktionieren. Und genau das haben wir dann gemacht. Also wir haben dann de facto uns hingesetzt und haben uns gedacht, passt, wir spielen jetzt auf Agentur und schauen, ob es funktioniert. Also es war so, wir machen jetzt irgendwie eine Website und wir sagen jetzt einfach, das funktioniert. Wir hatten das Glück, ein paar Sponsoren gab es sozusagen von den Veranstaltungen, die da das erste Sprungbrett auch waren. Und dann haben wir gesagt, wir nennen eben diese Leute, die Promoter früher waren bei den Veranstaltungen, nennen wir jetzt Nano-Influencer. Und haben dann eben Nano-Influencer-Kampagnen gemacht, waren da die ersten in Österreich, die das gemacht haben. Und haben ziemlich schnell auf gutes Feedback gestoßen. Und dann ist tatsächlich in unserem Agenturleben hatten wir so viel Nachfrage danach, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt etwas Skalierbares bauen. Weil wenn du Kampagnen machst mit hunderten Leuten und die verwaltest du manuell als Agentur und das sind eben lauter kleine Nano-Influencer, dann muss man auch sagen, pro Person geht es ja nicht um solche Unsummen von Budgets. Und wir haben ja natürlich dann auch jeder seinen Stundensatz sozusagen. Das heißt, wenn wir dann alle wenn alle Nano-Influencer nur eine Frage haben und du musst auch immer eine E-Mail schreiben und Excel-Listen führen, dann ist da so ein Stundensatz zusammengekommen, dass wir gesagt haben, okay, das können wir nicht mehr handeln, das zahlt sich nicht mehr aus und es muss etwas Skalierbares her. Und also es war in Wahrheit ein ganz natürlicher Prozess. Und dann haben wir begonnen, im Hintergrund, im dunklen Kämmerchen, an der Plattform zu bauen, an Nano-Influence. Da haben wir uns dann eben noch einen dritten Kollegen ins Boot geholt. Also der erste quasi war der Claudio, mit dem ich die Agentur gemeinsam hatte. Der Raphael, den haben wir dann auch noch dazu geholt. sehr, sehr guter Techniker, um dann Nano-Influence zu starten. Und haben dann, wie gesagt, 1,5 Jahre haben wir dann programmiert im Hintergrund und dann im August war das Go. Zwischendurch haben wir auch Investoren an Bord geholt. Die haben das Ganze dann nochmal beschleunigt. Ja, und das war quasi so der Prozess davor. Ich habe jetzt ordentlich ausgeholt.
Nee, jetzt macht aber auch alles Sinn und ist alles sehr, sehr schlüssig. Das heißt, ich kann das dann so verstehen, der Fokus der Plattform ist hauptsächlich auf die Bewerbung von physischen Produkten oder lassen sich auch, wie ist die Erfahrung mit digitalen Produkten, die über den Nano-Influencer zu bewerben? Gibt man denen dann einen Code, dass die gratis dann, weiß nicht, die SaaS nutzen können zum Beispiel?
Mir gefällt, dass du denkst mit. Es ist tatsächlich so, dass es deutlich schwieriger ist, digitale Produkte zu bewerben. Weil du natürlich ein physisches Produkt immer sexier darstellen kannst als ein digitales. Und es ist auch immer emotionaler. Es geht natürlich schon, hatten wir auch schon auf der Plattform. Aber das funktioniert dann halt im Normalfall per Screen Recording. Also funktioniert schon. Effizienter sind Kampagnen mit physischen Produkten, sage ich auch immer ganz direkt.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Weil es ein digitales Produkt zu bewerben, ist dann doch nochmal schwieriger, würde ich sagen. Im Vergleich zu einem physischen, weil man von einem physischen, wie du gesagt hast, auch einfach ein schönes Foto machen kann. Und das erklärt sich dann oft von selbst. Im Vergleich zu irgendeiner komplexen SaaS vielleicht. Sehr interessant. Wie ist eure Erfahrung? Also wir haben jetzt ein Podcast, der handelt über Wachstum und Growth Hacking. Wie ist jetzt eure Erfahrung, wenn man zwischen Nano-Influencern, wenn man, sag ich mal, als Unternehmen hat man dann Ausgaben, vielleicht gibt man jetzt auf eurer Plattform dann Produkte aus, statt irgendwie monetär zu bezahlen, sind aber aus derer Sicht vielleicht auch Ausgaben. Oder man bucht sich einen größeren Influencer. Habt ihr da irgendwie so Research betrieben, ob man da eine viel bessere ROI erzielen kann?
Ja, also es hat beides Vor- und Nachteile. Also ich präsentiere uns auch nicht als Allheilmittel, sondern ich glaube, dass wir ein sehr effizientes Produkt haben, aber es gibt definitiv auch den ein oder anderen großen Influencer, mit dem du wahrscheinlich einen besseren ROI erzielen kannst, wenn der genau in deine Nische reinpasst. Jetzt ist es allerdings so, dass das sehr selten der Fall ist. Also die meisten 0815-Influencer sind halt der 4000ste Travel-Blogger, so in die Richtung, die halt nicht wirklich in einer Nische sind und sich einfach irgendwie über Wasser halten müssen. Also das kann man denen ja auch nicht vorwerfen, dass sie dann laufend Kooperationen machen müssen für jedes mögliche Produkt, weil irgendwie müssen die auch den Kühlschrank vollkriegen. Das spiegelt sich dann natürlich im ROI wieder. Also Kampagnen mit dem 4000sten Travel-Blogger funktionieren eher schlecht. Und ich glaube, dass die auch bald aussterben werden, ehrlich gesagt. Wir haben uns natürlich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Bei uns ist der Vorteil, dass dadurch, dass du, also um dein Gefühl zu geben, so eine kleine Kampagne ist bei uns so mit 10 bis 20 Leuten und größere sind 100 plus. Und das Tolle ist, dass du da statistisch gesehen, du kannst da einfach mit dem Durchschnitt rechnen. Das bedeutet, du siehst, okay, wenn 100 Leute mitmachen, dann werden Leute dabei sein, die quasi für mich einen guten Umsatz erzielen. Natürlich werden auch Leute dabei sein, bei denen es gar keinen Sinn macht. Aber die werden ausgeglichen. Also tendenziell sind wir, da kriegen wir von vielen großen Marketing-Managern und Brand-Managern das Feedback, sind wir vom ROI her besser als Influencer, also als große Influencer. Was bei uns noch dazu kommt, ist, du kriegst enorm viel Content. Du kriegst enorm viel UGC, den du auch weiterverwenden kannst. Also es gibt tatsächlich auch Companies, die sagen, weißt du was, pfeife auf die Werbung, das ist zwar nett, aber ich mag Content haben. Ich habe letztens mit einem Kunden gequatscht, der hat gemeint, hey, ich brauche nie wieder einen Fotografen. Weil er wenn du wirklich hunderte Bilder kriegst, die du weiterverwenden kannst, und das kannst du bei uns, dann hat das allein so einen großen Wert. Und weil du ja davor gemeint hast, was ist denn mit dem Produktwert an sich, den man hergeben kann? Und ich würde da meinen, dass sich das dann ziemlich gut ausgleicht. Also den Content, den du dafür hast, mit den Produktwerten, die du hergibst. Da noch kurz angemerkt, es macht natürlich nur Sinn, quasi ein Produkt herzugeben, was den Werbewert der Person nicht überschreitet. Also wenn du jetzt sagst, hey, wir geben jetzt allen Leuten ein Auto, dann wird das keinen Sinn machen. Wenn die halt alle maximal ein paar tausend Views kriegen, was Sinn macht, ist quasi bei uns Produktwert. Der Produktwert liegt meistens so wie zwischen 30 und 50 Euro bei uns für die Nanos. Und das macht sehr viel Sinn dann. Ja.
Okay, du hast zwei interessante Sachen angesprochen, die ich versuche herauszufiltern. Das ist einmal einmal Social Proof mit dem UGC. Das heißt, du hast eigentlich sehr, sehr viel Content, was man sehr gut verwenden kann für physische Produkte als Social Proof, als Teil der Strategie. Und als zweiten Teil der Strategie ist, vielleicht hast du es nicht direkt angesprochen, aber Risikostreuung. Also wenn ich jetzt mal sage, ich habe irgendwie 20 Nano-Influencer 5.000 oder ich habe einen einzigen Influencer 100.000, dann ist das Risiko nicht gleich. Das heißt, bei dem einen glättest du das, weil dann du hast halt gerade gesagt, der eine Nano-Influencer bringt ziemlich viel, dann der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber es glättet sich dann. Und bei dem einen Influencer kann es passieren, dass man einen Highscore trifft, ne, und dann ist er halt sehr, sehr gut, konvertiert sehr gut. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Vor allem dadurch, dass man heutzutage sieht, wie viel gefaked wird, wie viele Fake-Follower es gibt, etc. Den Ansatz finde ich sehr interessant. Also an liebe Zuhörer, vor allem im E-Commerce-Bereich, also Nano-Influencer, denke ich, sollte man sich sehr intensiv anschauen und sehr intensiv austesten, wenn es darum geht, physische Produkte einfach mal anders zu bewerben, als immer nur auf ein Pferd zu setzen. Dann würde ich gerne einsteigen, wie ihr angefangen habt, dann die Plattform wirklich aufzubauen. Also ich denke mal, ihr hattet einen großen Vorteil im Vergleich zu jemandem, der einfach von Null anfängt. Ihr habt einfach schon vorher die Agentur. Ihr hattet einfach schon das Netzwerk, nehme ich an, an Nano-Influencern oder Promotern, wie ihr sie damals genannt habt. Und ihr hattet auch schon ein Netzwerk an Unternehmen, mit dem ihr zusammengearbeitet habt. Liege ich da richtig?
Ja und nein. Also tatsächlich war es so, dass wir von der Agentur kaum Leute auf die App konvertieren konnten. Also da hatten wir hatten damals in der Agentur 1.500 Nano-Influencer. Wenn es überhaupt 100 waren, die dann die App, die darüber gewechselt sind. Es war aber per se auch nicht so schlimm. Von den Unternehmen, ja, da hatten wir natürlich einen Startvorteil, das ganz klar. Aber was man auch dazu sagen muss, wir waren jetzt keine 20, 30 Mann-Agentur, also wir waren auch noch eher im kleineren Bereich. Das bedeutet, ja, das Netzwerk war vorhanden und man hat uns auch schon gekannt, aber es war trotzdem quasi eine spannende und harte Zeit, also mit vielen langen Nächten. Soll ich mal kurz quasi erzählen, wie wir da gestartet sind?
Genau, also das wäre nämlich meine Frage. So jetzt. Ja, wie seid ihr wirklich gestartet? Wie sah es am Anfang aus?
Gut, das kannst du dir so vorstellen, es ist der 30. August, okay, eine laue Sommernacht. Und heute ist es wirklich soweit. Heute launchen wir wirklich, weil wir hatten, glaube ich, gefühlt 4 Launch-Days, aber es gab dann immer noch last-minute-technische Probleme, aber an dem Tag war es soweit. Und wir haben uns alle im Vorhinein, der Raphael, der Claudio und ich, uns Excel-Listen erstellt. Excel-Listen mit Personen, die wir halt irgendwie kennen. Okay, wirklich von bis in die Volksschule zurück in die Richtung, also wirklich Ewigkeiten zurück. Oder quasi der Freund von einem Freund von einer Cousine sind in die Richtung. Leute, die wir irgendwie kennen, die wir anschreiben, hey, bitte kannst du für uns auf Social Media posten, dass es die App jetzt gibt. Dann hatten wir halt vorgefertigte Grafiken und Videos und also komm, such dir bitte eins von den drei aus oder poste das. Das ist uns urviel wert. Dann haben wir bis um 18 Uhr gewartet. Die App gab es quasi davor schon, aber die hatten wir sozusagen hidden, weil wenn die keine Downloads hat, dann also sucht ja auch niemand aus dem Nichts nach Nano-Influencers in die Richtung. Und haben gesagt, gut, so 18 Uhr, wir drehen jetzt unsere Instagram-Seite auf. Es war tatsächlich so simpel, wir beginnen jetzt einfach mal Leute anzuschreiben. Das haben wir dann gemacht. Das haben wir die ganze Nacht gemacht. Unsere Handys waren glühend heiß, sage ich dir. Tatsächlich war es so, dass wir dann, glaube ich, über 300.000 Leute durch Organic Reach quasi damit erreicht haben. Das war ziemlich wild. Und man muss dazu sagen, wir sind jetzt nicht so die ganz argen Szene-Könige. Also wir sind jetzt nicht, wir sind schon in Wien, man kennt uns schon ein bisschen, aber wir sind jetzt nicht die IT. Promis so in die Richtung. Das heißt, es war für uns eine unglaubliche Zahl, darauf will ich hinaus. Und tatsächlich, und dann ist etwas Unglaubliches passiert, ich drehe am nächsten Tag in der Früh mein Handy auf, komplett fertig natürlich noch vom Vortag, und dann sind wir da in den App Store Charts auf Platz 4, genau 1 über Tinder. Ich habe gedacht, was ist jetzt passiert? Und das war eigentlich ein sehr fulminanter Launch. Und dann hatten wir quasi schon unsere ersten 100 User. Wichtig ist natürlich, wenn du eine App hast, ist leider nicht jeder Download auch gleich User. Tatsächlich ist es zum Beispiel bei uns im Fall so, die Anzahl der Leute, die wir verlieren vom Download bis zum aktiven User, ist 90%. Das heißt, wenn sich 1000 Leute die App runterladen, sind es 100, die App wirklich nutzen. Und das ist schon arg. Und dann mit dieser Userbase, mit diesen ersten 100 Usern, haben wir dann quasi unsere Beta-Phase gestartet. Da hatten wir uns im Vorhinein, hatten wir schon ein paar Unternehmen gesucht, zu denen wir gesagt haben, jo, wir machen für euch gratis Werbung sozusagen, beziehungsweise die Nanos machen für euch gratis Werbung, dafür seid ihr jetzt mal bei der Plattform dabei. Weil du hast natürlich als Plattform immer dieses Henne-Ei-Problem. So, wer kommt jetzt zuerst? In dem Fall war es für uns ganz klar, wir geben den Unternehmen auch Budgets, die sie bei uns ausgeben können, und sie testen das, und der Deal ist, sie geben uns einfach Feedback, was wir besser machen können. Und das war eine super tolle Zeit, weil ich glaube, wir haben in diesen, also zwischen eben Ende August und dann Ende Oktober, so lange war unsere Beta-Phase, haben wir enorm viel verändert. Und dann mit Anfang Oktober sind wir dann eben kostenpflichtig geworden, und zwischendurch haben wir dann noch auch sehr gezweifelt sozusagen, ob uns das überhaupt gelingt, ob der Value, den wir hergeben als Startup, überhaupt ausreicht, dass jetzt Unternehmen noch sagen, sie zahlen dafür. Im Oktober war so eine Phase, wo wir uns gedacht haben, hey, okay, es wird auf einmal schwieriger, weil wenn du zu einem Unternehmen sagst, ich mache gratis Werbung für dich, dann wäre das Gegenüber blöd, wenn sie sagen, na, das wollen wir nicht. und wenn du dann sagst, ja, ich mache Werbung für dich, aber ich will eben auch dafür Kohle haben, dann bist du auf einmal in dieser hart umkämpften Werbebranche drin. Und das ist dann schon was anderes. Da waren wir dann sehr skeptisch im Oktober, und dann hat es zum Glück, vor allem da hat uns das Q4 auch gut reingespielt, weil da die Leute ja schon auch offen sind und offene Taschen haben, was die Webbudgets angeht, dass wir dann auch gut Fahrt aufgenommen haben. Das waren quasi die Dinge.
Sehr, sehr interessant. Also zwei Fragen habe ich da direkt. Einmal, wie habt ihr das wirklich gemacht, dass ihr dann angefangen habt, Unternehmen zu akquirieren? Also ich glaube, das ist eine Sache, wo sich viele Marktplätze und viele Plattformgründer sehr schwer tun, also wie sie wirklich die allerersten Kunden kriegen.
Okay. Also die allerersten Kunden, wenn ich jetzt sage, ich die ersten 10 Kunden, glaube ich, dass fast jede Person aus ihrem eigenen Netzwerk irgendwie schafft. Da hilft Reden und Fragen sehr, sehr viel. Also so in die Richtung, du fragst den Onkel, die Mama, den Freund, fragst mal, Und natürlich musst du deine Leistung dann zu einem richtig schlechten Deal anbieten, damit du mal überhaupt diese Arbeitserfahrung kriegen kannst. Weil jeder weiß natürlich, dass du einfach noch kein Experte bist. Und das finde ich dann auch fair. Also es ist quasi wie ein kleines Praktikum, wenn du selbstständig bist, finde ich, diese Anfänge. Und mit dieser Basis kannst du dann sagen, das sind meine ersten Referenzen. Weil jeder mag ja im Normalfall Referenzen hören. So, hey, ja, hört sich schon nett an, was ihr macht, aber ich kriege das wirklich bei jedem einzelnen Kunden-Call, kriege ich die Frage, für wen macht es jetzt noch? Und deswegen bin ich der Überzeugung, so die ersten 5 bis 10 Kunden irgendwie probieren, aus dem eigenen Netzwerk zu kriegen, so richtig, im Zweifelsfall sogar gratis anzubieten. Und damit du dann nochmal Referenzen und Arbeitserfahrung hast. Und bei uns war das eben auch sehr ähnlich. Wir haben gesagt, gut, ihr habt es einmal kostenlos, wir kriegen quasi den Input, aber, das habe ich davor nicht erwähnt, auch ganz wichtig, die Referenzen. Und dann war unser Next Step folgender, dass wir einerseits, haben wir durch die Agentur auch viel Erfahrung im Programmatic Advertising. Also wir wissen, wie man gute Ads schaltet. Entsprechend haben wir auf Google viel B2B gemacht. Aber was tatsächlich bei uns noch besser funktioniert hat, und damit hätte ich am Anfang echt nicht gerechnet, ist, dass wir Leuten, also Companies, auf Instagram schreiben. Ich glaube auch nicht, dass das für jede Company funktioniert. Das ist für unsere Company funktioniert das, glaube ich, deswegen so gut, weil wir dort genau unsere Ansprechperson finden. Und ich glaube, das sollte sich jede Company fragen, gut, wo finde ich eigentlich meine Zielgruppe? Wer ist meine richtige Ansprechperson? Und weil bei uns wäre es so, stell dir vor, ich kriege jetzt irgendwie den CEO dran, dann wird der ja sagen, hey, okay, hört sich cool an, ich gebe es quasi ans Marketing weiter, damit die Marketingchefin wahrscheinlich sagen, entweder entscheidet sie selbst oder, was meistens der Case ist, Social Media Managerin soll sich das anschauen. Das heißt, am Ende des Tages ist sozusagen, machst du das Leben nur schwieriger, wenn du dir auf LinkedIn dann oder per Mail Leute, also die hohen Tiere raussuchst. Aber bei uns war es so der Fall, nein, wir schreiben in Wahrheit direkt den Marketing Managern direkt, indem wir auch die Brand kontaktieren. Und damit hatten wir unglaubliche Erfolgsquoten. Also ich habe schon öfter kalte Quise gemacht damals, also eben auch schon zu ganz ursprünglich auch bei den Veranstaltungszeiten, also für Sponsorings und so etwas, einfach hunderte, tausende Mails rausschicken, also die, weil sie auch Copy-Paste-Nachrichten und Header ändern. Und das sind dann gefühlt 2 positive Antworten pro 100 Mails zurückgekommen in die Richtung, wenn es gut lief. Auf Instagram waren wir da ganz anders unterwegs, da waren wir teils auf 10 positive Antworten pro 100 Nachrichten.
Das ist sehr, sehr hoch.
Ja, genau. Und da haben wir uns gedacht, wow, okay, da haben wir was gefunden. Natürlich ist es so, dass es nicht eine unbegrenzte Anzahl an Companies im Dachraum gibt. Vor allem für die das auch interessant sein kann. Also es ist jetzt auch so, da bin ich immer ein ganz starker Verfechter davon, und das zieht sich mittlerweile auch durch unsere Firmen-DNA, dass wir Projekte machen, wo wir auch denken, dass es funktioniert. Also ich kann jetzt ein Extrembeispiel nennen. Wir hatten mal einen Kunden, der wollte einen Raumbelüfter bei uns bewerben. Der war komplett überzeugt von unserem Konzept. Okay? Der war so, bitte nehmt mein Geld. Aber das war eigentlich für Industriestandards ausgelegt, das Ding. das heißt, der hätte null Mehrwert draus gehabt. Und also es war jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber das ziehen wir auch in der Kaltakquise durch. Also wenn wir schreiben jetzt keine Companies an, wie jetzt, wo wir uns denken, das passt nicht, sondern das ist auch für unser Sales-Team ist das ganz klar das Briefing. Es muss passen, wir müssen einen Mehrwert erzeugen können, weil das macht ja auch dann nur langfristig Sinn. Also sonst kann man quasi im Notfall jemanden mal ein paar hundert Euro aus der Tasche ziehen, so in die Richtung, aber spätestens dann kommt der drauf, das ist ja ein absoluter Blödsinn, ich kriege keinen Mehrwert raus. Und das Einzige, was du dann als Service Provider bekommst, ist schlechtes Feedback und einen wütenden Kunden. Und da ist das nie und nimmer wert. Und deswegen ist es viel besser, von Anfang an zu wissen, hey, wir kontaktieren nur Kunden, bei denen es auch funktionieren kann. Und dann eben auch langfristig funktionieren kann. Weil die spannenden Cases sind natürlich die dann wiederkommen, die wieder buchen. Also so haben wir es aufgebaut. Mittlerweile ist es auch so, dass wir dadurch, dass wir eben die erste Nano-Influencer-Plattform sind und ganz, also wir haben jetzt auch die erste PR-Kampagnen laufen gerade eben bei uns an, die ersten Artikel kommen gerade eben raus, wo wir quasi auch so ein bisschen Influencer den Kampf ansagen. Also wir werden wahrscheinlich auch Influencer bald aus unserem Branding rausnehmen, weil wir merken so mit dem Wort Influencer verbinden mittlerweile die meisten Leute doch eher die Grippe als also nichts Positives, was ich damit sagen will. Also ich weiß nicht, am Anfang war es noch so, dass ich bei Kunden gemeint habe, ja, wir sind quasi eine Nano-Influencer-Plattform. Mittlerweile probiere ich das gar nicht mehr zu erwähnen. In dem Moment, wo ich sage, das Wort Influencer droppe, dann macht es im Gehirn vom Kunden, legt seinen Schalter um und er denkt sich, ah, wieder so eine Influencer-Plattform, sagt danke, ciao und ist weg so in die Richtung. Und auf der anderen Seite bei den Nanos selbst auch. Also wir haben da Umfragen gemacht, die Leute wollen gar nicht als Influencer bezeichnet werden. Also wir schauen noch, dass wir da allgemein von so einem Branding weggehen. Ich weiß gerade eben gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich bin gerade ein bisschen abgeschwiffen. Genau, PR, das ist das Thema. PR, das ist quasi jetzt Next Step und mittlerweile kommen natürlich auch dann Companies auf uns zu. Also es gibt ja, also der Dachraum ist ja auch verhältnismäßig klein und wenn du quasi ein bisschen besonderes Tool bist, dann spricht sich das auch schnell rum. Also bei uns klingelt auch die Woche sicher dreimal das Telefon, wo Leute sich bei uns melden und sagen, jo, ich würde gerne was machen. Genau, also es wird langsam zum Glück auch zum Selbstläufer. Ja.
Ja, das ist immer schön, wenn die harte Arbeit Früchte trägt.
Ja.
Das heißt, sprich ganz am Anfang für frische Gründer, einfach erstmal schauen, was gibt es so im Netzwerk, sofern es sich anbietet. In einigen Fällen denke ich, wird es nicht funktionieren. Also wir haben zum Beispiel jetzt mit Pascal, meinem Mitgründer, haben wir auch eine Goldplattform, die wir gerade aufbauen, um jetzt nicht zu weit auszuholen, aber da geht es grundsätzlich eigentlich nur darum, Menschen, die Gold verkaufen möchten gerade, die haben gerade die Situation, dass sie es entweder online an so einen Goldhändler schicken und dann, wenn es da ist, kriegen sie ein Angebot und dann vielleicht gefällt ihnen das Angebot nicht, aber dann ist der Prozess wieder so kompliziert, das Gold wieder nach Hause schicken zu lassen und so weiter und so fort. Oder wenn du es dann halt in der Stadt verkaufen möchtest, dann gehst du erstmal zu 4, 5 Händlern und holst dir vielleicht einen Preis ein und so weiter. Also den ganzen Prozess haben wir praktisch digitalisiert. Und da haben wir praktisch die gleiche Strategie gefahren, oder sie fahren eigentlich genau die gleiche Strategie wie du. Wir haben jetzt keine Goldhändler in unserer Umgebung oder in unserer Familie und im Bekanntenkreis. Ich habe selber aber im Goldbereich gearbeitet. Was mir hilft, die ganzen Prozesse zwar im Hintergrund zu verstehen, aber was sehr, sehr wichtig ist, was du auch gerade gesagt hast, ist, man muss wirklich verstehen, wo man die Menschen erreichen sollte. Bei euch ist es Instagram zum Beispiel, bei uns ist es, nach vielen Testen hat sich ergeben, dass eBay Kleinanzeigen mega gut funktioniert. Also hätte ich am Anfang niemals dran gedacht, aber tatsächlich gibt es dort auch ziemlich viele private Leute, die da deren Gold verkaufen und viele Händler, die versuchen, dieses Gold anzukaufen. Das heißt, genau die Zielgruppe. Und das ist genau das, was du auch gerade gesagt hast. Also sehr spannend. Also die Strategie ist sehr schlüssig. Und darüber hinaus seid ihr dann weitergegangen und habt es jetzt so weit geschafft, dass ihr einen Sogeffekt praktisch erzeugt habt, dass die Leute auch auf euch zugehen.
Ja, genau, also mal vorab finde ich sehr cool, was du da machst. Also es hört sich auch sehr schlüssig an. Gibt's solche Plattformen noch nicht, weil ich meine, es wird komplett Sinn machen.
Nee, also ich habe so eine Plattform nicht gefunden. Das kam tatsächlich, ich habe, wie gesagt, jetzt die letzten 2,5 Jahre habe ich auch in einem Goldunternehmen unter anderem auch gearbeitet als Mitgeschäftsführer. Und im Goldgeschäft ist es so, dass die Goldhändler nicht unbedingt nur durch den Verkauf des Goldes verdienen. Da sind die Margen eigentlich relativ gering, weil der Marktpreis einfach bekannt. Es ist eher so, dass Goldhändler im Ankauf verdienen. Das heißt, sie kaufen es an und dann verkaufen sie es weiter an die Raffinerien. Und da ist eine größere Marge. Und dann wollte ich halt auch mal online irgendwie schauen, hey, wer bietet welchen Ankaufspreis an? Aber dann gibt es halt ein paar Plattformen, die zeigen dir dann vielleicht die 20 größten Goldhändler in Deutschland an. Aber im Regelfall sind diese Händler vielleicht nicht direkt neben dir in deiner Stadt. Und wir haben in Deutschland mehr als 5000 Goldhändler. Das heißt, die bilden einen ganz kleinen Teil der Gesamtschaft ab. Und ja, so kam das dann. So kam dann die Idee irgendwann mal, hey, warum gibt es das nicht? Und dann sind wir das ganz einfach angegangen.
Sehr cool.
Genau.
Da hast du auch noch einiges vor.
Oh ja. Und da, also ich fühle das nämlich genau, was du sagst mit dem, dass das Produkt am Anfang, solange das auch noch nicht ausgereift ist, solange man noch nicht genügend Referenzen hat, dass man, ich sag mal, vielleicht das Produkt auch kostenlos anbieten muss in der Beta-Phase, um erstmal wirklich nachzuweisen, hey, da ist ein Mehrwert. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu viel jetzt über uns sprechen. Die Show gehört dir heute. Genau, aber man sollte auf jeden Fall einen Mehrwert schaffen, für egal was für ein Service man anbietet, weil sonst ist es nur eine ganz kurze Geschichte, wie du auch gesagt hast. Dann fährst du ein paar Euros ein und dann hat sich die Geschichte dann aber vielleicht beim zweiten oder dritten Mal dann schon. Ne? Das ist nämlich mein Übergang zur zweiten Frage, die Retention Rate. Du hast nämlich gerade gesagt, 90% nutzen die App dann tatsächlich nicht nach dem Download. Habt ihr da Strategien, wie ihr diese Rate erhöht?
Ja, sehr gutes Thema. Das wird bei uns auch langfristig den Erfolg der Company sichern. Klar, also wir haben natürlich auch User, die häufig die App nutzen. Aber das muss besser werden. Und wir haben dafür Strategien und die können in mehr Richtungen gehen und da sind wir auch ganz stark dran. So, die Nummer 1 Strategie ist, dass wir mal ganz simpel gesagt weiterführende Kooperationen ermöglichen. Derzeit ist unser System noch so darauf ausgelegt, dass du als Company eine Kampagne online stellst, da bewerben sich Nanos und dann ist die Kampagne abgeschlossen zu einem späteren Zeitpunkt. Ich kann es jetzt aber nicht sagen, Nano 1, der mir gut gefallen hat sozusagen, mit dem will ich weiterhin zusammenarbeiten. Was natürlich auf der Hand liegen würde, wenn die Kooperation gepasst hat. Das heißt, das ist mal ein großes Thema. Das andere Thema ist, dass wir ein bisschen probieren und experimentieren, gerade eben so mit Referral-Friend-Konzepten zu arbeiten, aber im erweiterten Sinne, dass wir nicht nur sagen Referral-Friends, sondern darauf, dass du quasi so eine Mini-Agentur bei uns in der Plattform als Privatperson sein kannst, also dass du sagst, so ich habe jetzt meine 30 Freunde, die registrieren sich dort als Nanos, und du verdienst quasi etwas dran, ein bisschen was dran, wenn die dann bei Kampagnen teilnehmen. Das ist auch ein Ansatz. Da ist es allerdings ganz wichtig, ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grat, dass du da professionell bleibst und nicht quasi so in die Richtung Schneeballsysteme, Network-Marketing abdriftest. Da sind wir ganz vorsichtig und evaluieren. Und die dritte Möglichkeit ist, dass wir uns jetzt auch überlegt haben, dass wir eventuell so einen kleinen, also keine Bezahlung, sondern so eine Art Mini-Entgelt hergeben, so 5 bis 10 Euro, um etwaige Problematiken bei den Kampagnen zu rechtfertigen. Weil teilweise ist es so, das merken wir, der häufigste Grund, warum User sagen, nach der ersten Kampagne, wo sie dann teilgenommen haben, das gefällt mir nicht mehr, ist, weil es Problematiken gab. Und das ist dann meistens die Schuld vom Unternehmen. Und dann ist es teilweise so, dass der User halt wirklich unnötig viel Zeit reinstecken muss. Und da könnte es fair sein, wenn die dann eben auch 5 Euro, 10 Euro kriegen. Da ist es auch wieder wichtig zu evaluieren, was ist ein Betrag, der quasi nett ist, aber nicht als Bezahlung wahrgenommen wird. Das ist wieder auch ganz wichtig, weil das würde ja sonst wieder 1:1 gegen unser Konzept gehen. Und also das ist quasi, wie wir die laufenden Kunden länger binden wollen oder laufenden Nanos, Kunden sehen sie ja nicht, plus wie wir diese Zahl von 90% runter reduzieren können, ist, dass wir die UX-Stack besser machen. Also es ist auch ein laufendes Thema bei uns, ist zum Beispiel jetzt, wir sind noch ziemlich verschachtelt. Also wenn du die App runterlädst, dann solltest du in Wahrheit schon alles sehen, meiner Meinung nach. Derzeit ist es allerdings so, du hast da mal einen 1,5-minütigen Registrierprozess vor dir, wo schon sehr viele Leute abspringen. Und den werden wir jetzt auch abändern. Das Thema ist allerdings, dass so diese technischen Änderungen, dass die teilweise, ich bin ja kein Techniker, ich reg mich dann immer auf, hey, geht das nicht schneller? aber das Thema ist, wir haben mittlerweile 4 Developer angestellt, plus unsere Investoren haben auch nochmal eine 50-Mann starke Development-Agentur. Also wir haben wirklich genügend technische Ressourcen. Es dauert aber einfach seine Zeit. Und das heißt, ich bin mir ganz sicher, dass wir diese von den 90% wahrscheinlich an die 60% runterkommen werden im Laufe der Zeit. Durch viele neue technische Features, wie wir eben diesen Prozess besser machen können, dass wir die Klicks minimieren, dass du wirklich sagst, gut, in einem Klick bin ich da drinnen und dann sehe ich alles und wenn es mich interessiert, dann melde ich mich an sozusagen und dann geht's los. Unter 50% glaube ich, werden wir nie kommen, weil wir ja eben auch sehr, sehr viele User ausfiltern. Also wir haben unsere eigenen Gatekeeper, die sagen, du hast Fake-Follower, du kommst nicht rein. Und deswegen darunter werden wir nie kommen, aber ja, es ist einiges geplant.
Sehr interessant. Also sprich, Testing ist jetzt gerade sehr, sehr wichtig in eurem Bereich. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter erläutern, wie ihr zum Beispiel, vielleicht irgendein Beispielbereich, wie ihr da wirklich mit Testing vorangeht?
Ja, klar. Also zum Thema Testing im Allgemeinen, finde ich es ein ganz wichtiges Thema. Das muss ich gestehen, habe ich erst vor ein paar Monaten für mich entdeckt. Du musst dein Ego fallen lassen. Und du die meiste Zeit liegst du falsch mit deinen Gedanken. und das muss man als Gründer eigentlich erstmal akzeptieren. Und du musst das Produkt wirklich um die Kunden herum bauen. Und ich muss sagen, mein Ansatz war früher, ich weiß es eh besser. So nach dem Motto, das berühmte Ford-Zitat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann wären es schnellere Pferde gewesen, nicht Autos. So nach dem Motto, nein, also meiner Meinung nach musst du wirklich zum Kunden hingehen, sie interviewen. Also was wir machen ist zum Beispiel, wir rufen unsere Kunden wirklich nach jeder Kampagne an und sagen, was hat dir nicht gefallen? Mich interessiert eigentlich nur das Negative mittlerweile. Also das Positive nicht, aber das Negative interessiert mich. Und dann ziehen wir quasi aus diesem Feedback, das wir kriegen, das kommt eigentlich de facto mittlerweile täglich rein, das sind wir sehr fokussiert drauf, dass unsere Account Manager da eben auch immer Feedback-Runden machen. Und dann suchen wir uns, okay, wo sind jetzt diese Key Insights, die wir weiterverwerten können und worauf wir dann nächste Features aufbauen. So funktioniert bei uns der Research. Genau.
Sehr schlüssig. Also das sagen wir unseren Kunden tatsächlich auch, dass sie mit ihren Kunden auch ja, sehr, sehr nah im Kontakt bleiben müssen, verstehen müssen, gefällt ihnen der Service so, wie er gerade ist oder gefällt ihnen das Produkt gerade so, wie es ist oder kann man etwas verbessern? Das ist ein riesiges Feld. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch locker ein paar Stunden drüber sprechen. Aber das soll es, glaube ich, für heute gewesen sein. Ich bedanke mich herzlichst bei dir, also mega viele Informationen und Tipps für unsere Zuhörer. Hat mich sehr gefreut, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Und wir haben das immer so, dass wir den eingeladenen Gast das letzte Wort übergeben. Das heißt, das würde ich an dieser Stelle dann dir übergeben. Und ich klinke mich aus. Fuad ist heute raus und ciao, ciao.
Ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich für das sympathische Gespräch. Danke dir. Und auch über den coolen Podcast kann ich nur jedem ans Herz legen. Am Ende des Tages würde ich nochmal einen Fokus darauf legen, dass vor allem für angehende Gründer, bei diesem Prozess musste ich wirklich in den letzten Monaten wirklich live miterleben, dass du musst dein Ego fallen lassen, du musst quasi dich um die Kunden herum bewegen und für die quasi alles perfektionieren. Und das Tolle ist, Kunden freuen sich, wenn du mit ihnen zusammenarbeitest. Also ich hatte immer das Gedanken, ich nerv doch immer alle. Ich nerv doch alle, wenn ich sie anrufe. Aber tatsächlich ist es so, dass sich die Leute freuen. Und vor allem, und das ist quasi jetzt noch ein letzter Tipp am Schluss, du musst, die beste Zeit anzurufen ist so gegen 15 Uhr. Da sind alle vom Mittagessen gerade immer ein bisschen müde, wollen eh nicht arbeiten und quatschen lieben gern. Dann, das ist die perfekte Zeit, um anzurufen. Okay, und auf der Anekdote klinke ich mich jetzt auch aus und bedanke mich nochmal herzlich. Ciao, ciao.